Domradio, das Thema.
Die schon sprichwörtlichen schwarzen, einfachen Straßenschuhe, das schlichte Brustkreuz, der Verzicht auf den apostolischen Palast. Papst Franziskus hat direkt zu Beginn seiner Amtszeit deutliche Zeichen gesetzt. Er ist der ganz andere Papst, lenkt den Blick auf die armen Obdachlosen und Flüchtlinge. In dieser Woche ist er seit 2 Jahren im Amt. Am 13. März 2013 wurde er im Konklave gewählt. Heute fragen wir im Domradio nach, wie weit sind seine Reformprojekte schon gekommen? Was macht die Kurie? Wie hat sich das Leben im Vatikan insgesamt verändert? Was denken die Menschen in Argentinien über ihren Papst? Und welche konkreten Veränderungen sind noch von ihm zu erwarten? Das alles in dieser Sendung. Ich bin Matthias Peter. Herzlich willkommen. Er wurde schnell gewählt, änderte schnell das übliche päpstliche Verhalten im Vatikan, gewann schnell die Herzen der Gläubigen. Vor 2 Jahren wurde Papst Franziskus gewählt und er hat direkt von Anfang an vieles anders gemacht. Wie war das denn damals am Abend des 13. März 2013 auf dem Petersplatz? Das Domradio hat damals live rund um die Uhr übertragen. Hören wir nochmal rein.
Da, in diesem Moment kommt das Rauchzeichen. Der Rauch ist wieder schwarz. Wir haben immer noch keinen Papst. Jetzt anscheinend, der Rauch scheint, könnte weiß sein, Jan-Henrik Stehns.
Ja, was wird da getwittert? Er fing ja sehr grau an.
Die Menschen jubeln auf dem Petersplatz. Es könnte weißer Rauch sein und das würde bedeuten, ja, der Rauch ist eindeutig weiß. Habemus Papam, wir haben einen neuen Papst.
Damit hatten die wenigsten gerechnet an diesem nasskalten Mittwochabend, dass die Kardinäle sich schon im 5. Wahlgang auf einen neuen Papst einigen würden. Der ein oder andere drehte schon ab auf dem Petersplatz, als der Rauch aus dem Kamin die erwartet dunkle Farbe hatte. Doch schon nach wenigen Sekunden hellte sich der Rauch auf. Die dazu einsetzenden Glocken auf dem Petersplatz waren dann die Bestätigung. Ein neuer Papst war gewählt. Es folgte eine ganze Stunde quälendes Warten, bis dann endlich Kardinal Protodiakon Thuron auf die Loggia des Petersdomes trat.
Habemus Papam! Sancte Romanae Ecclesiae Cardinalem Bergoglio.
Eine Riesenüberraschung. Den Erzbischof von Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio, hatte wohl niemand auf dem Schirm. Entsprechend ungläubig war die erste Reaktion. Der schnelle Jubel verstummt. Wer war das? Bergoglio. Mehrere Tageszeitungen waren sich im Vorfeld ganz sicher, wer der Nachfolger von Benedikt XVI. Werden würde. Die eine Zeitung sprach vom Mailänder Kardinal Scola. Eine andere Zeitung wusste aus sicherer Quelle, dass es der Brasilianer Scherer würde. Stattdessen betrat Papst Franziskus die Loggia. Der erste Papst der Geschichte mit diesem Namen. Der erste Papst der Geschichte aus Übersee.
Fratelli e sorelle, buonasera.
Brüder und Schwestern, guten Abend. Ihr wisst, dass das Konklave die Pflicht hatte, Rom einen Bischof zu geben. Es scheint so, als ob meine Kardinalsbrüder fast bis zum Ende der Welt gehen mussten. Aber wir sind nun hier.
Die ersten Botschaften sind eindeutig. Der neue Papst spricht von sich als dem neuen Bischof von Rom. Die Kardinäle nennt er seine Brüder und er bittet die anwesenden Gläubigen, für ihn zu beten, worauf er sich in kurzer Stille verbeugt.
Bevor der Bischof das Volk segnet, bitte ich darum, dass ihr den Herrn bittet, damit ich gesegnet werde. Das Gebet des Volkes, das den Segen für seinen Bischof erbittet.
Mitgewirkt hatten an der Wahl 6 deutsche Kardinäle, darunter die Kardinäle Meißner, Wölki und Lehmann. Sie traten kurz nach der Verkündigung vor die Presse und berichteten von einer beeindruckenden Erfahrung, wie es zur Wahl des neuen Papstes gekommen war.
Der Mensch denkt und Gott lenkt. In diesen Tagen habe ich das ganz deutlich erfahren.
Und dass sich dann tatsächlich bei der Stimmauszählung herausstellt, und zwar von Anfang an, dass das Los auf diesen einen gefallen ist. Das ist wirklich für mich eine ganz tiefe geistliche Erfahrung.
Der Heilige Geist hat uns wirklich bewegt, den Richtigen zu wählen. Und darum bin ich heute sehr, sehr dankbar.
Franziskus in Erinnerung an Franz von Assisi. Und das war natürlich schon eine eigene Marke sozusagen, die hier sichtbar geworden ist.
Ich denke, dass er durch seine Art einen neuen Geist hineinbringen wird.
Dieser neue Geist wurde an diesem Abend des 13. März 2013 schon spürbar. nicht zuletzt auch durch die Verabschiedung auf der Loggia, als der neue Papst den anwesenden Menschenmassen schlicht zurief: Gute Nacht und ruht euch gut aus.
Buonanotte e buon riposo.
Martin Korden erinnerte an den Abend der Papstwahl vor 2 Jahren. Eine Bilanz zu dem bisherigen Pontifikat von Franziskus zieht gleich für uns Ludwig Ringeifel, er ist der Chefredakteur der katholischen Nachrichtenagentur und langjähriger Korrespondent in Rom. In nur 2 Jahren Amtszeit hat Franziskus schon viel in der Kirche verändert. Reformen bei der Vatikanbank und der Kurie sind angestoßen. Vor allem aber hat der ehemalige Erzbischof von Buenos Aires die Themen Armut und Barmherzigkeit auf die kirchliche Agenda gesetzt. Seit seinem Amtsantritt fliegen ihm die Herzen nicht nur der Gläubigen zu. Doch spätestens, als er umstrittene Äußerungen zum Thema Schläge für Kinder und das Fortpflanzungsverhalten von Kaninchen gemacht hat, gab es auch medial ordentlich Gegenwind. Wie populär ist im Moment Papst Franziskus? Darüber spreche ich jetzt mit Ludwig Ringeifel, Chefredakteur der katholischen Nachrichtenagentur. Schönen guten Tag.
Ja, guten Tag.
Es war die Rede vom Kanickelgate, dann die Aussagen zur Kindererziehung. Waren das dann nur punktuelle Eintrübungen oder sinkt bereits Franziskus Stern?
Es waren sicher Punkte, an denen viele Kommentatoren und auch viele ganz normale Beobachter und Medienkonsumenten gemerkt haben, dieser Papst ist auch insofern anders, Lateinamerikaner, als er nicht so ganz unsere Debatten auf dem Schirm hat. Er wusste zum Beispiel gar nicht, dass es in Deutschland und einigen anderen europäischen Ländern ein Prügelverbot für Kinder gibt oder dass das hier ein Problem ist. Das war ihm nicht klar. Deswegen hat er sowas gesagt. Er ist in manchem unvorsichtig gewesen in seinen Äußerungen, auch was das Sexualverhalten von Katholiken und Vermehrungsverhalten von Katholiken und Kaninchen angeht. Da macht er Vergleiche, die eigentlich man von einem Papst nicht erwartet. Das klingt dann mehr nach lateinamerikanischer Straßentheologie oder Straßenpastoral als nach päpstlichen Lehräußerungen. Also da hat das Publikum dann doch merken müssen, dieser Mann ist nicht nur im positiven Sinne anders, als wir denken, sondern er ist auch in manchen anderen Dingen anders, als wir denken. Und da setzt jetzt erstmal so ein gewisser neuer Gewöhnungseffekt ein, dass man, ja, wie bei jedem Star, den man erstmal toll findet, beim zweiten Hinschauen dann auch mal ein paar Schattierungen sieht, die man etwas differenzierter sieht. Und dann kommt vielleicht der dritte Blick, der versucht, die ganze Person ernst zu nehmen.
Da könnte man ja auch dann sagen, dann ist es ja quasi ein Wahrnehmungsproblem der Menschen in Europa, weil die noch nicht so ganz realisiert haben, dass eben vielleicht im Moment die Zeit der großen europäischen Theologen und vor allem der europäischen Päpste vorbei ist. Heißt das, man hat vielleicht auch gerade so in Deutschland unterschätzt, dass man nun wirklich einen Südamerikaner als Papst hat und nicht einen Italiener, der halt auch südamerikanisch so ein bisschen eingetrübt ist?
Ja, das Südamerikanische an ihm ist etwas, was man jetzt allmählich erst nach und nach begreift, was das alles bedeutet. Man begreift auch erst nach und nach, was es bedeutet, dass er ein Jesuit ist. Das bringt ja auch bestimmte Eigenheiten mit sich. Jesuiten haben in ihrer Ordensgemeinschaft ja eine sehr klare Befehlsstruktur, fast militärisch kann man sagen, sehr autoritär. Da werden auch Reformen von oben nach unten klar mit Befehlen durchgesetzt. Und sowas Ähnliches versucht er ja auch in der Kurie. Und auch das begreift man jetzt erst allmählich, wie jesuitisch und autoritär er da in manchen Dingen vorgeht.
Ich habe es gesagt, bislang war die Zustimmung der Medien, aber auch von vielen Gläubigen zu Papst Franziskus war sehr groß und auch die deutschen Bischöfe haben sich bislang sehr positiv zum Papst geäußert. Ich kann mir vorstellen, dass es Teile in der Kurie gibt, gerade mit Blick auf die anstehenden Reformen, dass in der Kurie selbst, also in Rom, die Begeisterung für den Papst schon auch wieder abgenommen hat, oder kann man das so generell nicht sagen?
Ich glaube, da muss man sehr genau differenzieren. Es gibt ja immer noch einen Grundkonsens in der gesamten Kurie und vielleicht auch innerhalb der gesamten Kirche, dass Reformen im Vatikan nötig sind. Daran zweifelt eigentlich niemand. Und mit diesem Reformauftrag ist er ja auch gewählt worden. Die andere Frage ist, wie setzt man solche Reformen um und wie nimmt man die Leute mit, die man für solche Reformen braucht? Und da ist er manchmal in seiner Art, die Leute zu motivieren, ein wenig hart. Also er ist sehr schnell dabei, wenn es darum geht, irgendwelche Fehler, irgendwelche Verfehlungen anzuprangern und das auch mit sehr harten Worten zu tun. Das Loben, das Hervorheben der eigenen Stärken ist nicht so seine eigene Stärke. Und das ist ein Problem, dass eben in dieser Kurie, die ja weiß, dass sie Fehler macht, wo die einzelnen Leute wissen, wo es hakt, dass er die vielleicht ein bisschen zu wenig mitnimmt und nur mit Schelte und nur mit, ja, bildlich gesprochen Ohrfeigen geht es eben nicht, dass man so einen Apparat verändert. Und da muss, glaube ich, er auch noch was lernen. Dennoch, glaube ich, ist die Zustimmung zu dem Grund, zu der Grundrichtung, in die er will, die ist weiterhin gegeben, denn die Richtung, die stimmt ja auch. Und die Richtung hat auch was damit zu tun, dass er sagt, es ist eine Frage der Mentalität, nicht nur der Strukturen, sondern der Mentalität. Wie fasst die Kurie sich selber auf als ein dienendes Organ für die Weltkirche? Das muss endlich mal in die Köpfe rein, dass wir nicht hier die Chefs der Weltkirche sind, sondern dass wir der Kirche zu dienen haben. Und dass die Kurie auch ein Hilfsorgan des Papstes ist und nicht den Papst zu behindern hat. All diese Veränderungen, das wollen ja auch die Leute in der Kurie. Nur wie man da hinkommt, da gibt es eben unterschiedliche Meinungen drüber.
Direkt zu Beginn seiner Amtszeit ist Papst Franziskus mit seinem Engagement für die Flüchtlinge aufgefallen. Und er hat auch von Anfang an direkt die Rolle der Armen betont, nämlich dass die Kirche an die Ränder der Gesellschaft gehen soll. Das sind ja an sich erstmal sehr populäre Themen. Gegen Armut kämpfen ist eigentlich jeder. Hat er da auch wirklich konkret das umgesetzt, was er immer wieder angekündigt hat?
Er hat auf dem Feld der Armut zumindest ein enormes Glaubwürdigkeitsplus sich erarbeitet und das ist auch nicht so schnell zu erschüttern. Er lebt vorbildlich in Armut und Bescheidenheit als Papst. Das ist ein ungeheurer Pluspunkt. Was er in der Sache der weltweiten Armutsbekämpfung und der Hilfe für die Flüchtlinge bewegen konnte, das steht auf einem anderen Blatt. Wichtig ist, dass dort die Stimme des Papstes wieder als eine Stimme einer moralischen, unerschütterlichen Instanz gehört wird, dass er die international auch wieder einbringt. Was das dann am Ende bewirkt, das liegt letztlich in der Hand der Politiker, der Mächtigen und auch der Parteien und der Wähler. Da ist er ja nicht wirklich am Drücker. Aber noch einmal, es ist in diesem Prozess ungeheuer wichtig, dass es einen Papst gibt, der als moralisch authentische Instanz wahrgenommen wird. Und das hat er geschafft.
Dann schauen wir zum Schluss jetzt nochmal nach Deutschland. Hier sind Themen vor allen Dingen mit Blick auf die Familiensynode sind unter Katholiken doch große Themen. Das Thema wiederverheiratet Geschiedene, Umgang mit Homosexuellen etc. Viele Reformgruppen unterstützen bislang Franziskus ausdrücklich. Dann stellt sich schon die Frage, aber wenn jetzt die Reformen nicht so schnell kommen und vielleicht auch nicht so kommen, wie sich das vielleicht die eine oder andere Reformgruppe erhofft, wie lange wird noch die Geduld halten bei den Menschen in Deutschland, bei den deutschen Gläubigen, wenn zum Beispiel die Familiensynode im Herbst im Vatikan nichts Neues bringen würde?
Solche Prognosen sind natürlich schwierig. Ich glaube aber, dass die Geduld in der Tat nicht ewig anhält und dass es an der Zeit ist, dass da bestimmte Missverständnisse auch von ihm ausgeräumt werden. Er hat durch die Rede von der Barmherzigkeit bestimmte Erwartungen erweckt, gerade in Deutschland, eben, dass er Änderungen bei der Theologie des Ehesakraments und bei der kirchenrechtlichen Behandlung von Scheidung und Wiederverheiratung, dass er dem aufgeschlossen gegenübersteht. Wenn er das will, dann muss er das auch deutlicher machen und wenn er es nicht will, muss er auch das klarer machen. Er kann die Diskussion, die er entfacht hat, kann er eine Zeit lang gären lassen, aber eben nicht unendlich. Und das ist ja auch ein jesuitisches Prinzip, dass man erstmal die Dinge in Bewegung bringt, dann kommt die Phase der Unterscheidung der Geister und dann kommt irgendwann auch eine klare Entscheidung. Und diese Entscheidung wird er treffen müssen und dann kommt es wieder darauf an, wie er die vermittelt, ob das jetzt als eine Enttäuschung wahrgenommen wird oder ob es so wahrgenommen wird, dass es eben das Ergebnis eines Klärungsprozesses ist und dass das Ergebnis, zu dem er kommt, dann auch valide ist und respektiert wird.
Am Freitag ist Papst Franziskus 2 Jahre im Amt. Eine Einschätzung zu seiner bisherigen Amtszeit war das von Ludwig Ringeifel, Chefredakteur der katholischen Nachrichtenagentur. Vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.
Seit rund 1000 Jahren sind orthodoxe und katholische Christen voneinander getrennt. Seit knapp 500 Jahren streiten evangelische und andere Christen um die Kircheneinheit. Papst Franziskus ist erst 2 Jahre im Amt. Trotzdem hat sich bei der Ökumene schon einiges bewegt. Was genau und was noch alles vom Papst zu erwarten ist bei diesem Thema, darum geht es gleich. Ich bin Matthias Peter und freue mich auf Sie. Als Hoffnung für die Ökumene hat der damalige Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche Deutschlands, Präses Nikolaus Schneider, Papst Franziskus bezeichnet. Schon kurz nach dessen Wahl kamen beide zu einem Treffen im Vatikan zusammen. Franziskus ist jetzt 2 Jahre im Amt. Haben sich die Hoffnungen bezüglich des Miteinanders der Konfessionen erfüllt oder konzentriert sich Franziskus auf die innerkirchlichen Reformen? Darüber spreche ich jetzt mit Professor Dr. Johanna Rahner. Sie ist die Direktorin des Instituts für ökumenische und interreligiöse Forschung an der Theologischen Fakultät der Universität Tübingen. Franziskus überrascht immer wieder durch sein Auftreten und seine Ansprachen. Hat er im Bereich der Ökumene auch schon für positive Überraschungen gesorgt?
Sie haben es schon schön formuliert, es sind weniger seine Ansprachen als sein Auftreten. Also er ist ja ein Künstler, was symbolische Handlungen angeht. Und da führt in der Ökumene auch kein Weg dran vorbei. Wir merken es besonders im Verhältnis zur Orthodoxie. Sein Besuch beim ökumenischen Patriarch von Konstantinopel, das war sehr an Symbolhandlungen gebunden, weniger an Inhalten. Aber das ist sehr wichtig auch in Sachen Ökumene.
Dann schauen wir mal auf das Verhältnis zwischen evangelischer und katholischer Kirche, was ja uns hier in Deutschland als dem Land der Reformation natürlich besonders interessiert. Da ist es ja so gewesen, dass man den Eindruck hatte, dass Papst Benedikt da manchmal so seine Schwierigkeiten hatte, offen und locker auf die Gegenseite zuzugehen. Ich habe es angesprochen, direkt nach der Wahl von Papst Franziskus hat es das Treffen des damaligen Präses Nikolaus Schneider mit ihm gegeben. Wie ist Ihr Eindruck, wie weit ist der ökumenische Dialog zwischen den Katholiken und der evangelischen Kirche unter Franziskus vorangegangen?
Ich glaube, da muss man differenzieren zwischen den persönlichen Verhältnissen von Personen untereinander. Also die sind sehr freundschaftlich, auch auf theologischer Ebene in Deutschland insbesondere. Aber die Inhalte machen Probleme. Und da ist, glaube ich, Franziskus jemand, der die Inhalte nicht so sehr in den Vordergrund rückt, sondern eher von der Option ausgeht, dass ein gemeinsames Handeln in bestimmten Situationen auch die Sachen theologisch voranbringt. Also ist er der Typ, der auf Handlung und gemeinsam Handeln setzt, als dass er jetzt große theologische Traktate verfassen würde. Das war eher das, was Benedikt in den Vordergrund des ökumenischen Miteinanders in Deutschland gestellt hatte. Und da sind natürlich die Bretter, die zu bohren sind, noch ziemlich dick. Das heißt, es ist einiges an theologischen Inhalten eben doch noch nicht als gemeinsam zu Bekenntnis erkannt, und da wird es am inhaltlichen Arbeiten noch weitergehen müssen. Aber unabhängig davon sind die Beziehungen, die Franziskus auch offen nach außen hin lebt, durchaus ein hoffnungsvolles Zeichen.
Dann schauen wir mal auf die Inhalte. Papst Franziskus scheint ja, obwohl er als Reformer gilt, nicht so für schnelle Kompromisse zu stehen. Sie haben es schon angedeutet. Im Dezember hat er sich gegen eine gemeinsame Eucharistiefeier von Katholiken und Protestanten klar ausgesprochen. Im ökumenischen Dialog müssten die Bischöfe darauf achten, dass die Gläubigen jeder Konfession ihren Glauben unmissverständlich und frei von Verwechslung leben könnten. Das hat er so ausgedrückt. Wie rasch kann es denn Ihrer Meinung nach zu substanziellen Fortschritten kommen?
Ich denke, da sind noch einige theologische Hindernisse einfach aus dem Weg zu räumen. Die Frage ist, was man in der Praxis macht. Also Eucharistiegemeinschaft von katholischer und evangelischer Kirche, das ist das große Endziel. Aber ich glaube, da haben wir auch noch einige Vorstufen, was unter dem Stichwort zum Beispiel einer eucharistischen Gastfreundschaft oder insbesondere, das ist in Deutschland ja die Realität, die alltägliche Realität, was den Umgang mit konfessionsverbindenden Ehepaaren angeht. Ich denke, das sind Vorstufen, über die man in Deutschland konkret nachdenken muss, unabhängig davon, ob man jetzt damit sozusagen seine eigene konfessionelle Position in Frage stellen würde oder nicht. Es käme hier auch an, auf das einzugehen, was Franziskus ja immer in den Vordergrund stellt, nämlich die Frage des barmherzigen Umgangs miteinander. Und da gelte es gerade bei dem Thema konfessionsverbindenden Ehen in Deutschland doch einige Dinge voranzubringen. Weil wir sind nun einmal das Land auf der Welt, das ein fast paritätischen Verhältnis von evangelisch-katholisch als Konfessionen hat und dementsprechend das Problem, nenne ich es mal, konfessionsverbindende Ehepaare wirklich brennend ist.
Sie haben es angesprochen, in Deutschland denkt man beim Stichwort Ökumene an evangelisch und katholisch. Franziskus ist aber Südamerikaner und dort sind ja vor allem die evangelikalen Kirchen sehr stark. Wie ist denn sein Verhältnis zu den evangelikalen Kirchen? Unternimmt er da auch Bemühungen, sich mit denen irgendwie besser zu stellen?
Ich glaube, da ist viel von seinen persönlichen Beziehungen kommt hier durch. Also durchaus die freundschaftlichen Beziehungen und da merkt man wieder, wie stark er auch fokussiert ist auf das gemeinsame Handeln. Und das scheint seine Erfahrung aus Lateinamerika zu sein, dass er wirklich in diesem gemeinsamen Agieren, wo es um die sozialen Fragen etc. geht, die evangelikalen Gruppen durchaus als Bündnispartner zu schätzen gelernt hat und dementsprechend auch sehr offen mit ihnen umgeht und auf sie zugeht. Das ist wiederum ein Weg, der sich vielleicht bei solchen Gruppierungen, die ja weniger sozusagen von den doktrinären, den dogmatischen Inhalten, die sich definieren als vom konkreten Erleben und vom konkreten Handeln her kommen, dass man mit denen auf diese Art und Weise erstmal in Kontakt tritt und Freundschaften pflegt und dann auch inhaltlich weiterkommt.
Ich habe es angesprochen, dass Papst Franziskus sehr schnell zu Beginn seiner Amtszeit große Hoffnungen geweckt hat. Bei Ihnen ganz persönlich als Wissenschaftlerin, sehen Sie die Ökumene unter Papst Franziskus insgesamt auf einem guten Weg?
Was das gemeinsame Handeln etc. angeht, mit Sicherheit. Etwas skeptisch bin ich, was die Inhalte angeht, aber da vielleicht ist das auch eine typische mitteleuropäische Denkweise, dass wir gern sozusagen von den theologischen Kernproblemen, wo sich ganze Generationen von Theologen schon dran abgearbeitet haben, ausgehen, aber weniger die konkrete Praxis im Blick haben. Da ist Franziskus durchaus eine Herausforderung, weil er einfach mal Dinge tut, vielleicht auch manchmal ohne groß darüber nachzudenken. Und da muss man so als mitteleuropäische Theologin manchmal auch hinterher gucken und denken, gut, wie fange ich das theologisch wieder ein?
Papst Franziskus und die Annäherung der christlichen Konfessionen. Ein Gespräch dazu war das mit Professor Dr. Johanna Rahner. Sie ist die Direktorin des Instituts für ökumenische und interreligiöse Forschung an der Theologischen Fakultät der Universität Tübingen. Vielen Dank für das Gespräch.
Gern geschehen.
Domradio, die Sendung Das Thema. Papst Franziskus lebt bescheiden und kämpft glaubwürdig gegen die Armut. Doch das tut er nicht erst, seit er Papst ist. Schon als langjähriger Erzbischof von Buenos Aires hat er sich für die Menschen am Rande der Gesellschaft eingesetzt, fuhr oft in die armen Viertel der argentinischen Hauptstadt. Auch heute noch gibt es Hilfsprojekte in der Stadt, die auf eine Idee des ehemaligen Erzbischofs zurückgehen, zum Beispiel El Arranque. Das ist eine Jugendhilfeeinrichtung, die jungen Menschen, die es schwer haben, sozusagen eine Starthilfe gibt. Und was da genau gemacht wird und was das mit Musik zu tun hat, das hat sich für uns Viktoria Eglau mal näher angeschaut.
Donnerstagabend in einem Kulturzentrum mitten in Buenos Aires. 30 Mädchen und Jungen üben auf ihren Geigen, Celli und Percussion-Instrumenten. Das Orchester gehört zum Verein El Arranque, was so viel wie Starthilfe oder Anschub bedeutet. Eine mädchenhafte Frau, Anfang 40, hört der Orchesterprobe zu. Paula Idamain ist Koordinatorin und Mitgründerin von El Arranque. Die Starthilfe für Hunderte von Jugendlichen begann vor 12 Jahren, als Argentinien den Staatsbankrott erklärte und die schwerste Krise seiner Geschichte erlebte. Die Zahl der Armen schnellte damals dramatisch in die Höhe.
Damals beschlossen wir, uns um die Ärmsten zu kümmern, insbesondere um die jungen Leute. Als alles zusammenbrach, wollten wir Unterstützung leisten. Zuerst fragten wir Erzbischof Jorge Bergoglio, den heutigen Papst Franziskus, um Rat. Und er empfahl uns, uns an die Jugendlichen aus staatlichen Schulen zu wenden.
Paula Idamain gehörte damals einem katholischen Frauenorden an und hatte ein Armuts-, Keuschheits- und Gehorsamsgelübde abgelegt. Gemeinsam mit anderen Ordensmitgliedern folgte sie dem Rat Bergoglios und begann, Freizeitangebote für Schüler staatlicher Schulen zu entwerfen. Deren Familien waren von der Krise besonders stark betroffen.
Lo que pensamos en un primer momento era ofrecerles un espacio recreativo.
Unsere Idee war, einen Treffpunkt für junge Leute zu schaffen. Einen Ort der Entspannung zum Spaß haben und Nachdenken mit Kunst, Tanz und Sportangeboten.
Auch Ferienlager veranstalteten die Initiatoren von Ella Ranke. Bei ihren Gesprächen mit den Jugendlichen stellten sie fest, dass viele von ihnen große Probleme in der Schule hatten. Seit 2004 ist daher die Hausaufgabenbetreuung eine der wichtigsten Aktivitäten des Jugendtreffpunkts. Paula Idamain entschied sich vor 6 Jahren, ihren Orden zu verlassen. Sie hatte inzwischen Psychologie studiert, verliebte sich und lebt in einer Beziehung. Doch weiterhin engagiert sie sich bei El Arranque für Jugendliche zwischen 13 und 19 Jahren, die nicht auf der Sonnenseite von Buenos Aires geboren wurden.
In Buenos Aires ist der Reichtum ungerecht verteilt. Es gibt Leute, die im Wohlstand leben, aber es gibt auch Elendsviertel, in denen viele Menschen auf engem Raum zusammengepfercht sind. Hinter der Schönheit und dem Kulturleben dieser Stadt verbirgt sich auch viel Armut.
Viele der rund 200 Jugendlichen, die zu El Arranque kommen, haben Eltern, die in unqualifizierten Jobs arbeiten, etwa als Bauarbeiter oder Hausmeister. Der Verein unterstützt die Schülerinnen und Schüler bei ihrer eigenen Berufsentscheidung und ermutigt sie, eine Ausbildung oder ein Studium zu beginnen, das sie sich vielleicht selbst nicht zugetraut hätten. Auch wenn es noch ein wenig schräg klingt, über das Orchester von El Arranque freut sich Paula Idamain besonders. Zweimal pro Woche kommen die Mitglieder zur Probe und Unterricht.
Die jungen Leute spüren, dass wenn sie Geige lernen können, sie auch andere Dinge schaffen können. Sie gewinnen an Selbstwertgefühl und das hilft ihnen in der Schule und bei anderen Herausforderungen.
El Arranque bringt Freude in unser Leben. Wir kommen gerne hierher. Ich freue mich immer schon Tage vorher auf die Orchesterprobe.
Erzählt Mauro, 18, der Medizin studiert. Seit diesem Jahr lernt er Cello, genauso wie Valeria, ebenfalls 18, und Tourismusstudentin.
Ich weiß es zu schätzen, etwas gemeinsam mit anderen zu machen und zu lernen, anderen zuzuhören. Alle bemühen sich hier, gut miteinander auszukommen, auch wenn ihr Hintergrund und ihre Interessen ganz unterschiedlich sind.
Neben schulischer Unterstützung und künstlerischer Betätigung bietet El Arranque auch Gespräche über Themen an, die Jugendliche in der Pubertät besonders beschäftigen. Beziehungen, Sexualität, Verhütung oder Drogen. Themen, für die sie woanders oft kein Ohr finden.
Wir sind ein Ort, an dem die Teenager sich aufgefangen und gut aufgehoben fühlen, was ihre Familien oft nicht leisten. Entweder weil beide Eltern arbeiten, weil die Mutter alleinerziehend ist oder weil es Probleme mit Alkohol oder Gewalt gibt. Viele unserer Jugendlichen sagen, El Arranque ist für mich wie eine Familie.
Das Hilfsprojekt El Arranque als Beispiel, wie die Kirche gegen Armut in Argentinien kämpft. Das hat es noch nie gegeben, ein Papst aus Lateinamerika. Vor 2 Jahren war es deswegen eine Sensation, als der Erzbischof von Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio, zum neuen Oberhaupt der katholischen Kirche gewählt worden war. Wie heute, 2 Jahre später nach der Wahl, die Menschen in Argentinien über ihn denken, darum geht es gleich hier in dieser Sendung. Ich bin Matthias Peter, nochmal herzlich willkommen. Er umarmt gerne Menschen, lacht viel, redet so, dass ihn jeder versteht. Seit 2 Jahren ist Franziskus das Oberhaupt der katholischen Kirche. Und längst nicht alle haben sich an die offene und direkte Art des Argentiniers gewöhnt. Kein Wunder, er ist nach Jahrhunderten der erste Nicht-Europäer auf dem Stuhl Petri. Und klar ist auch, Franziskus ist durch Lateinamerika, ist durch sein Leben in Argentinien geprägt worden, wo er Armut und die negativen Folgen des Kapitalismus hautnah erlebt hat. Wie denken eigentlich heute seine Landsleute über den Papst und wo lassen sich Spuren von Jorge Mario Bergoglio in der argentinischen Hauptstadt finden? Darüber spreche ich jetzt mit Thomas Wieland. Er ist Leiter der Projektabteilung bei Adveniat, dem Lateinamerika-Hilfswerk der katholischen Kirche. Guten Tag.
Guten Tag, Herr Peter.
Sie sind oft in Argentinien, in Buenos Aires auch gewesen. Franziskus war ja lange Erzbischof von Buenos Aires. Was für Spuren von ihm findet man dort noch? Oder was haben die Menschen für Erinnerungen an diesen Erzbischof?
Das Eindrücklichste sind die persönlichen Begegnungen. Der Zeitungsverkäufer direkt an der Plaza de Mayo, der Bergoglio jeden Samstag seine Zeitung verkauft hat. Die Menschen in armen Vierteln, die er oft besucht hat und mit denen er nach dem Gottesdienst zusammensaß und seine Späße gemacht hat. Sie erinnern sich an die Telefonanrufe bei Menschen, die in Schwierigkeiten waren und den geistlichen Rat brauchten. Sie erinnern sich aber auch an Bergoglio als den großen Oppositor der Präsidenten Kirchner und Fernandes de Kirchner, als Kritiker der politischen Verhältnisse, die er mit scharfen Worten angemahnt hat, so scharf, dass es nie zu einer Begegnung zwischen den Präsidenten und dem Kardinal gab, eine Begegnung zwischen den beiden, obwohl sie gerade mal 2 Minuten weit entfernt lebten. Der Präsidentenpalast und das Haus, in dem der Kardinal lebte, befinden sich an derselben Plaza. Also die Opposition von Kardinal Bergoglio ist auch in den Erinnerungen der Menschen.
Er spricht ja viel über Armut und sagt, dass die Kirche an die Ränder der Gesellschaft gehen soll. Da ist das Stichwort von der verbeulten Kirche gefallen, schon vor einigen Monaten, vor einigen Jahren, vor 2 Jahren, 2013 hat der Papst das gesagt. Wie sehen das eigentlich die Menschen, die arm sind? Finden die das eigentlich gut, dass so offen über Armut gesprochen wird, oder haben sie Angst davor, dass das Armsein vielleicht sogar idealisiert wird?
Diese Angst haben die Argentiner nicht, denn Kardinal Bergoglio spricht ja nicht abstrakt über Armut, sondern benennt die Dinge so, wie sie sind. Die Leute in Lateinamerika, in Argentinien sagen genau, der weiß, wie wir leben, der weiß, wo uns der Schuh drückt, nämlich dann, wenn es keine würdigen Arbeitsverhältnisse für die jungen Leute gibt. Bergoglio spricht es an. Er spricht an die Situation von Menschen, die auf der Flucht sind. Die Leute sagen, genau so geht es uns, weil er einfache Worte, klare Worte verwendet, so spricht, wie die Menschen dort sprechen, finden sie sich gut verstanden, nicht, weil er eben nicht abstrahiert und idealisiert, sondern Dinge beim Namen nennt.
Dennoch muss man ja sagen, dass für Lateinamerika gesprochen die katholische Kirche dort eher auf dem Rückzug ist. Das liegt vor allen Dingen an den evangelikalen Pfingstkirchen, die dort sehr, sehr erfolgreich sind. Mit Abstrichen gilt das auch für Argentinien. Gibt es da jetzt die katholische Kirche von einem Lateinamerikaner geführt wird, so etwas wie einen positiven Franziskus-Effekt?
Es wirkt sich nicht aus, dass jetzt dann weniger zu den Pfingstkirchen gehören als vorher, dadurch, dass der Papst aus Lateinamerika kommt. Was allerdings geschieht, ist, das Selbstbewusstsein der Lateinamerikaner und ihren Weg der letzten 50 Jahre, ihren Weg, Kirche zu sein, der geprägt ist von 2 Optionen, der Option für die Armen und der Option für die Jugend, wird positiver bewertet aus der römischen Zentrale. Das gibt den Menschen mehr Mut, das bestärkt sie, ihren Weg des Kircheseins, ihren katholischen Weg des Kircheseins besser zu leben. Franziskus zieht auch die Grenzen zu den anderen nicht so scharf. Er ist befreundet mit Pastoren, die zu den Pfingstkirchen gehören. Er ist befreundet mit einem rabbinischen Rabbi und auch mit einem Imam aus Buenos Aires. Das heißt, er zieht die Grenzen der Kirche nicht so hoch. Und auch deswegen ist das Verhältnis zu anderen Denominationen etwas entspannter geworden in den letzten Jahren.
Einen lateinamerikanischen Papst gab es ja noch nie. Lateinamerika hat nach wie vor große wirtschaftliche Probleme, auch wenn einzelne Länder wirtschaftlich aufgeholt haben. Was bedeutet denn Franziskus für das Selbstbewusstsein von Lateinamerika insgesamt?
Das lateinamerikanische Selbstbewusstsein wächst. Auch der Einheitsgedanke Lateinamerikas nimmt zu. Wir wissen das, dass Franziskus auch entscheidend mitgewirkt hat, dass die Annäherung zwischen den Vereinigten Staaten und Kuba, dass die sich realisieren kann oder dass jetzt Schritte eingeleitet werden. Wir wissen auch, dass er Präsident Obama eindrücklich ins Gewissen geredet hat, nämlich in der Weise, dass er vorsichtig sein muss, wenn er gegen Kuba das Embargo weiter aufrechterhält, die Sympathie und Zustimmung in ganz Lateinamerikas verloren gehen kann. Obama hat sich diese Worte des Papstes eindrücklich zu eigen gemacht und deutlich wird daran das Selbstbewusstsein Lateinamerikas und auch die sie immer stärker wachsende Unabhängigkeit des Kontinents von Einflüssen von außen.
Franziskus und Lateinamerika. Eine Einschätzung dazu war das von Thomas Wieland. Er ist Leiter der Projektabteilung bei Adveniat, dem Lateinamerika-Hilfswerk der katholischen Kirche. Vielen Dank für das Gespräch.
Danke, Herr Peter.
Er ist ein Papst, wie es vielleicht noch keinen gab. Franziskus legt keinen Wert auf äußeren Prunk, wohnt weiterhin im Gästehaus im Vatikan. Er kümmert sich um Obdachlose, Flüchtlinge und prangert die Armut weltweit an. Auch die Form der päpstlichen Predigten und Ansprachen haben sich deutlich geändert. Am Freitag ist der Argentinier 2 Jahre im Amt. Über seinen immer noch neuen Stil, vor allem im Bereich der Kommunikation, spreche ich jetzt mit Professor Dr. Manfred Becker-Huberti. Er ist Theologe und Medienexperte. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Sie haben zum neuen Kommunikationsstil des Papstes geforscht und sagen, der neue Kommunikationsstil hänge auch an seinem neuen Lebensstil. Wie meinen Sie das?
Ich glaube, dass man spricht, wie man lebt. Das heißt, wenn man eine Einstellung hat, als quasi Monarch eine Kirche zu regieren, dann wird man sich auch entsprechend verhalten. Ich kenne das Kommunikationsverhalten aus persönlichem Erleben seit Paul VI. Über alle Päpste bis zur Gegenwart hin und meine zu bemerken, dass sich dieser Stil grundlegend geändert hat. War es vorher immer in der Form, dass Kommunikation zentriert war auf die eine Person, die alleine alle Vorgaben schaffte, also zum Beispiel auch die Fragen an sich selber stellte und dann beantwortete bzw. beantworten ließ und sie dann vorlas, hat sich dies ganz grundlegend geändert. Dieser Papst kommuniziert auf Augenhöhe mit den Menschen. Das heißt, er lässt sich dann auch darauf ein, dass er die Fragen gestellt bekommt. Er lässt sich auch keine Antworten entwerfen, sondern spricht selber. Natürlich mit allem, was da an Problematik entsteht, dass aus dem Bauch heraus manchmal Formulierungen gewählt werden oder Dinge gesagt werden, wo man ein wenig den Kopf hin und her bewegen kann. Man kann das vielleicht deutlich machen, wie so eine Veranstaltung heute abgeht. Früher war das eine Audienz. Audienz kommt von audire, von hören. Das heißt, alle Menschen, die da waren, hatten auf einen zu hören, der dort etwas erzählte. Heute hört man auch noch auf den einen, aber er legt nicht die Kommunikationsinhalte selber fest. Er ist heute nicht mehr begleitet von einer Gruppe von Kardinälen, die dann ihn inszeniert, sondern der Papst kommt heute zur gleichen Tür hinein wie seine Besucher auch. Er geht durch die Menschen durch, er berührt sie, er spricht mit ihnen. Er ist auch nicht mehr jemand, der über den Dingen schwebt. Das heißt, wenn eine Jacke auf diesem Gang gefallen ist, dann sieht er sie und lässt sie auch zurückgeben oder hebt sie selber auf und gibt sie zurück. Er berührt Kinder, er küsst Kinder und ehe er dann auf das Podest geht, wo sein Stuhl steht, dann begrüßt er die vorne sitzenden Behinderten, jeden Einzelnen und versucht auch mit jedem Einzelnen irgendein Wort zu sprechen. Und was dann Inhalt der Kommunikation ist, das hat die Gruppe, die anwesend ist, selber festgelegt, indem sie 4, 5 Fragen formuliert hat, die der Papst dann beantworten kann. Und das tut er auch nicht nur ganz alleine, indem er da vorne sitzt, sondern er hat Vertreter der Gruppe mitgebeten auf die Bühne, sodass er rückfragen kann oder sich vergewissern kann, dass es verstanden worden ist, was er gesagt hat, und spricht dann nicht, indem er ein Manuskript vorliest, sondern er spricht aus dem Bauch. Und das mit allen Schwierigkeiten, die damit verbunden sind, dass es manchmal etwas holprig wird. Aber es ist typisch, er weicht keiner Frage aus, er interpretiert nicht die Frage, er bewertet sie auch nicht, indem er sagt, was kann man so eine dumme Frage stellen, sondern er geht auf diese Dinge ein und versucht, seine persönlichen Erfahrungen mit einzubringen. Etwas, was vorher völlig unüblich war, dass ein Papst aus seinem eigenen Leben oder aus seiner Familie Beispiele einfügte. Das ist etwas, das ist so epochal anders, das hat es nie gegeben vorher und das kennzeichnet auch seine Ehrlichkeit.
Jetzt könnte man ja auch sagen, naja, der Papst sollte vielleicht sich vor Vergleichen zwischen Katholiken und deren Sexualverhalten mit gewissen Nagetieren, das sollte man so nicht machen. Wie schnell ist man dann auf einmal auch bei dem freien Reden in der Ecke, dass man vielleicht auch nicht mehr ernst genommen wird, wenn man die ganze Zeit in Anführungszeichen so schlicht spricht?
Das kann passieren und man kann sich auch daran gewöhnen. Ich glaube, dass das gegenwärtig eher nicht passieren wird. Er wird mit Sicherheit nicht weitere 20 Jahre auf diesem Platz sein. Das wird eine bestimmte Phase sein, in der er es so macht, und er kann es nur so machen, wie er es macht und lebt und will, mit allen Schwächen, die das Ganze hat. Wir haben dort niemanden sitzen, der jetzt die Perfektion in Person wäre oder der perfekte Kommunikator, sondern wir müssen ihn so verschleißen, wie er ist. Und insofern sind solche Kommentare, wie sie hier manchmal gerade in Deutschland entstehen, wo eine Korrektheit eingefordert wird, die schon fast wieder steril ist, die passt einfach nicht zu diesem Kommunikationsstil.
Kardinal Marx hat zum Abschluss der Frühjahrsvollversammlung in Hildesheim vor wenigen Tagen gesagt, es geht nicht mehr so wie früher, dass man von oben nach unten kommuniziert. Das heißt, dass von oben einfach was vorgegeben wird und unten die müssen das nur abnicken. Dieser neue Kommunikationsstil von Papst Franziskus, was hat denn das zum Beispiel für konkrete Folgen auf die Amtsführung der Bischöfe hier in Deutschland?
Dass man zum Beispiel seine Spione im Vatikan nicht mehr so einsetzen kann, wie man das in der Vergangenheit getan hat. Wenn man in der Vergangenheit irgendetwas Genaueres wissen wollte, konnte man den Kardinal so und so oder den Erzbischof so und so anrufen und er war dann der Interpret des Papstes. Heute stellen Sie fest, dass diese Herren eher schlechter unterrichtet sind als manche Journalisten, die mit dem Papst persönlich verkehren oder ihn erleben. Denn die Kommunikation läuft nicht unbedingt mehr auf dem Weg, wie das vorher war, dass alles über das Presseamt geht und von dort aus verteilt wird, sondern das Presseamt muss manchmal erstaunt zur Kenntnis nehmen, dass der Papst sich geäußert hat und seine Äußerungen schon längst in den Medien sind, ehe sie im Pressesaal des Vatikans angekommen sind. Das hat natürlich seine Schwierigkeiten. Und es hat seine Probleme vor allen Dingen da, wo der Papst in freundlicher, vielleicht sogar privater Absicht irgendjemanden anruft, irgendetwas mit ihm bespricht und derjenige geht hin und publiziert das und plötzlich steht die Welt Kopf nach dem Motto, da hat er doch was gesagt, da wissen wir gar nichts von. Ich nehme mal so ein Beispiel, wenn er Ordensoberer aus Südamerika empfängt und denen dann sagt, Mensch, nehmt das doch nicht so ernst, wenn ihr einen Brief von der Glaubenskongregation bekommt, knickt doch nicht sofort ein, sondern versucht doch mal zu eurer Sache zu stehen. Wenn das dann kolportiert wird und es heißt, man muss nicht mehr auf die Briefe der Glaubenskongregation reagieren, lasst sie doch sagen, was sie wollen, dann wird es natürlich kritisch. Man kann nicht seine eigenen Behörden an der eigenen Kommunikation vorbeilaufen lassen oder sie ausspielen. Wenn er das so gemacht haben sollte, dann müsste das irgendwo richtiggestellt werden. Das wird es gegenwärtig aber nicht. Und insofern gibt es so einige Felder, die da vor sich hin wabbern, von denen man noch nicht genau weiß, wie man sie wirklich einzuordnen hat.
Letzte Frage. Glauben Sie denn, dass diese neue Art der Kommunikation vom Papst sich auch wirklich weltweit auf die jeweilige Ortskirche auswirkt, dass eben der jeweilige Ortsbischof nicht mehr so quasi ordo per mufti Dinge einfach sagen kann, ohne sich erklären zu müssen?
Wir leben in sehr unterschiedlichen Kulturkreisen und es gibt Gegenden in der Welt, wo man das nicht verstehen würde, wenn der zuständige Bischof plötzlich an Autorität verlöre. So wird es ja dann eingeschätzt werden. Ich glaube, dass dieser Stil sich nicht automatisch und weltweit und sofort durchsetzt, sondern dass das seine Zeit brauchen wird. Aber was notwendig ist, ist zu erkennen, dass wir eine Ecclesia Semper Reformanda sind, also eine Kirche, die sich ständig ändern und verbessern muss. Und wir sind in einer Zeit, wo wir den Barock und Rokoko ablegen müssen, um wieder zur Gegenwart zu kommen. Und das betrifft nicht nur äußere Formen, das wird auch inhaltliche Fragen aufwerfen mit der Frage, wie wird Wahrheit in Zukunft halt definiert? Ist das nur noch Sache der Bischöfe oder geht das weiter? Sind an Synoden demnächst auch Laien beteiligt? Es ist auch die Frage nach der Rolle der Frauen. Also alle virulenten Fragen stehen an und werden der Reihe nach auf den Tisch kommen müssen. Ob das alles noch unter diesem Papst geschieht, das ist stark zu bezweifeln. Aber wenn ein solcher Prozess einmal in Gang gesetzt worden ist, wie er jetzt angelaufen ist, dann lässt er sich nicht folgenlos abbremsen.
Papst Franziskus lebt einen neuen Kommunikationsstil. Das sagt der Theologe und Medienexperte Prof. Dr. Manfred Becker-Huberti. Vielen Dank für das Gespräch.
Gern geschehen.
So geht es nicht weiter, vor allem nicht mit der Kurie. Diese Auffassung hat eine überwältigende Mehrheit der Kardinäle vor der letzten Papstwahl vertreten. Auch deswegen wurde vor 2 Jahren am 13. März Jorge Mario Bergoglio zum Papst gewählt, weil er die Missstände zuvor deutlich angeprangert hatte. Gleich spreche ich mit dem Jesuiten und Vatikanjournalisten Bernd Hagenkort in Rom darüber, was sich seit der Wahl alles im Vatikan geändert hat und wie weit die Reformen der Kurie gekommen sind, gleich hier im Domradio. Reform der Vatikanbank, Reform der Kurie, viele Reisen, das Augenmerk wieder verstärkt auf Arme und Flüchtlinge weltweit gerichtet. Papst Franziskus ist gerade mal 2 Jahre im Amt, aber irgendwie hat man das Gefühl, seit dem 13. März 2013 ist in der katholischen Kirche kein Stein mehr auf dem anderen geblieben. Kritiker wiederum mahnen an, dass es bei bestimmten Themen inhaltlich noch nicht wirklich weitergegangen ist und dass der Papst bei einigen Bemerkungen ordentlich daneben gelegen hat, Stichwort Schläge bei der Kindererziehung. Jemand, der nah dran ist am Geschehen in Rom, ist Pater Bernd Hagenkort. Er leitet die deutschsprachige Abteilung von Radio Vatikan. Guten Tag nach Rom.
Herzlichen Gruß.
Du hast als Journalist schon unter Papst Benedikt berichtet. Ich habe die vielen Veränderungen angesprochen. Wie sehr unterscheidet sich der Alltag für euch heute im Vergleich zu früher?
Das ist wohl bei jedem Papstwechsel so, dass ein neuer Papst immer neue Arbeitsweisen mit sich bringt. Das war auch beim letzten Mal sozusagen so. Papst Franziskus macht sehr viel, hat sehr viel mehr Termine, macht sehr viel mehr Ansprachen. Er gibt Interviews, was Papst Benedikt ja selten gemacht hat, bis nie, außer mal ein Interviewbuch oder so. Das ist also auch immer wieder der Fall. Also es passiert einfach sehr viel mehr, was ja sehr gut ist. Das freut ja einen Journalisten, dass er darüber berichten kann und dass es alles schöne Geschichten sind. Wir vertreten ja eine Geschichte, die die Leute interessiert.
Der Papst wohnt im Gästehaus, fährt lieber Kleinwagen als das Papamobil und tritt ja insgesamt ganz anders auf. Haben sich eigentlich die vielen Mitarbeiter im Vatikan langsam an den Argentinier gewöhnt?
Ja, da müssen wir die vielen Mitarbeiter im Vatikan fragen. Ich glaube, da gibt es ganz, ganz verschiedene. Also ich glaube schon, die meisten freuen sich, weil natürlich da in diesem Papst nochmal eine Form von Christentum sichtbar wird, die einfach auch lebbar ist. Ja. Also ich glaube, das freut uns alle, dass wir hier für diesen Papst arbeiten können. Aber dass nicht immer alle glücklich sind, das ist völlig klar. Auch wenn man eine Bürokratie, eine Verwaltung, auch wenn es eine kleine ist wie der Vatikan, wenn man die reformiert, dass man dabei nicht immer alle Leute glücklich macht, ist auch völlig klar. Das liegt in der Natur der Sache. Also da gibt es Sonne und Sonne.
Es ist ja nun so, dass ein großes Projekt des Pontifikats durchaus die Reform der Kurie ist. Da hat der Papst ein Gremium mit K9 installiert, mit 9 Kardinälen, das so ein bisschen, ja, ich will jetzt nicht sagen, an der Kurie vorbei installiert worden ist, aber doch durchaus sehr eigenständig ist. Wie sehr steht denn jetzt die Kurie hinter diesen Erneuerungsplänen? Die Süddeutsche Zeitung zum Beispiel schreibt ja, der Papst habe dort mächtige Feinde.
Das weiß ich nicht, wo die mächtigen Feinde sind. Ich sehe aber, dass sehr viele Leute klar und deutlich sagen, selbstverständlich muss hier was passieren. Selbstverständlich muss auch eine Verwaltung immer wieder mal auf den neuesten Stand gebracht werden. Es gibt Dinge wie zum Beispiel Umweltschutz, der kommt gar nicht vor. Das ist jetzt zum Beispiel auch Teil dieser Kurienreform, die ansteht, dass man überlegt, wo bringt man so ein Thema mal unter. Auf der anderen Seite, was kann man zusammenführen? Und da ist immer die Frage, dann werden dann plötzlich Unabhängigkeiten werden dann aufgegeben. Das mögen dann eine nicht so sehr. Also ich weiß mal ob man dann gleich mit mächtigen Feinden wedeln muss. Aber ich denke mal, das ist nicht ganz so einfach. Da macht man nicht alle Leute glücklich. Aber ich glaube, es ist auf einem guten Weg, weil alle wissen letztlich, wir brauchen diese Kurienreform, damit die Kurie auch in 20 Jahren noch einen Dienst leisten kann.
Papst Franziskus ist ja immerhin schon 78 Jahre alt und schont sich nicht, macht kaum Urlaub. Hat er eigentlich die Kraft, die angestrebten Reformen bei der Kurie und auch bei der Mentalität der Kirche auch wirklich durchzusetzen?
Ich sehe kein Zeichen, dass das nicht so wäre. Er ist ab und zu mal, sieht er ein bisschen müde aus, aber Leute, die ihn sehr lange kennen, sagen, das war nie anders. Also von daher glaube ich nicht, dass es ein Alter ist, was wir da sehen. Wir haben jemanden, der ist voller Energie, voller Dynamik, dessen Kraftzentrum ist der Petersplatz, dessen Kraftzentrum sind die vielen Leute. Er mag es einfach unter Leuten zu sein, das ist sein Ambiente. Es sind nicht wir sozusagen, wir Krawattenträger, sondern es sind die Menschen, die da herkommen, die Pilger, die da auf dem Petersplatz sind, die als Pilger kommen, als Beter kommen oder auch nur vielleicht nicht als Touristen und neugierig. Das ist seine Klientel. Bei denen fühlt er sich wohl und da zieht er auch Kraft raus, das merkt man auch. Und es ist eine Wonne, das anzugucken, wie er sieht, wie er ja Menschen mag.
Seit 2 Jahren ist er nun Papst, war vorher Erzbischof in Buenos Aires. Ihr von Radio Vatikan, ihr seid ja nahe dran am Papst. Gibt es bei ihm schon irgendwelche Veränderungen zu sehen? Zum Beispiel ist er vorsichtiger geworden, nachdem ihm so ein paar Bemerkungen über Kaninchen um die Ohren geflogen sind?
Ja, müssen wir mal gucken, wenn es das nächste halbe Jahr so bringt. Die Kaninchen, wobei, okay, das ist, ich glaube, jeder hat sofort verstanden, was er gemeint hat. Da braucht gar nicht erst irgendein Kanickelzüchterverein sich aufregen. Aber ich glaube, die Leute, die da waren, das gehört haben, denen war völlig klar, was gemeint war. Mit den Kindern und den Schlagen, das ist ein bisschen eine andere Nummer. Da müssen wir nochmal drauf gucken. Aber ich glaube nicht, dass der Papst sich jetzt nochmal komplett ändert. Vielleicht passt er auf. Aber ich glaube, so ganz die Bemerkungen davor, die waren jetzt auch nicht wirklich völlig daneben. Die waren vielleicht ein bisschen sprachlich interessant, nehmen wir es mal so, ja, kreativ. Aber ich glaube, den werden wir nicht nochmal ändern. Das ist die Art, wie er redet. Und in 99,9% aller Fälle kommt das ja auch an und wird verstanden.
Papst Franziskus war ja, bevor er zum Papst gewählt wurde, nur zu Besuch im Vatikan. Wie wichtig ist er denn, dass er Jesuit ist, dass er den Jesuitenorden hinter sich hat? Oder spielt das keine Rolle bei der Durchsetzung seiner Ziele?
Glücklicherweise spielt das keine Rolle. Ich glaube, das wäre auch ein Fehler, wenn jetzt plötzlich überall Jesuiten auftauchen würden und an der wichtigen Stelle er seine Ordensbrüder installieren würde. Das tut er nicht. Und das ist auch ganz klug so, weil er natürlich Papst der ganzen Kirche ist. Und man merkt auch nicht, dass an jeder Stelle Argentinier auftauchen. Das auch das nicht. Also auch da diese Karte spielt er nicht. Also von daher, das macht er schon ganz klug. Er ist sehr weltkirchlich unterwegs, holt sich Rat auch der Weltkirche, hat auch ganz bewusst die ersten großen Fahrten auch nach Asien gelegt, also in Korea im letzten Jahr und jetzt Sri Lanka und die Philippinen dieses Jahr waren sehr, sehr große, sehr wichtige Reisen. Also er verliert schon nicht aus dem Auge, dass es andere Leute gibt als argentinische Jesuiten.
Jetzt könnte man ja so schön sagen, toll, dass dieser Papst so deutliche Worte findet und dass er anscheinend auch durchsetzungsstark ist, dass er eine verbeulte und uneitle Kirche will. Aber was wünscht sich denn der Papst für die Weltkirche, wenn der Vatikan sich weniger wichtig nehmen soll?
Ich glaube ja, das, was wir so gerne als den Franziskus-Effekt oder Franziskus-Revolution oder was auch immer bezeichnen, das muss ja vor Ort ankommen. Also der Erfolg wird sich nicht zeigen, ob der Vatikan sich ändert. Der Erfolg dessen wird sich zeigen, ob das christliche Leben vor Ort in den Familien und Gemeinden davon inspiriert wird. Das ist der Gag sozusagen. Also wenn man sich zurücklehnt und wartet, mal gucken, was ob der Papst das hinkriegt, dann passiert gar nichts. Sondern das Ganze funktioniert nur, wenn wir Christen vor Ort, ob das nun Buenos Aires ist oder Köln oder Rom, wenn wir damit was anfangen können und diese Art des missionarischen, des ausstrahlenden, des verkündenden Lebens als Christen auch leben können. Ich glaube, das ist der Punkt, um den es geht letztlich. Alles andere ist dann, glaube ich, zweitrangig.
2 Jahre Franziskus. Eine Einschätzung war das von Pater Bernd Hagenkort. Er leitet die deutschsprachige Abteilung von Radio Vatikan. Vielen Dank für das Gespräch.
Gern geschehen.
Vor genau 2 Jahren, am 13. März 2013, wurde Jorge Mario Bergoglio zum Papst gewählt. Der Lateinamerikaner überraschte die Welt seitdem mit seiner Menschlichkeit, Spontanität und Bescheidenheit im höchsten Amt der katholischen Kirche. Papst Franziskus spricht die Sprache des Volkes und das kommt ganz offensichtlich gut an. Wir haben uns mal in Köln umgehört.
Also ich finde den eigentlich revolutionär, weil der ja bei der Jugend total super ankommt. Also bei mir, ich bin ein Riesenfan.
Ich bin begeistert von ihm, ganz ehrlich. Er kommt mir moderner vor als die Herren, die vor ihm da waren. Weil er aus einem Land kommt, wo sehr viele Arme sind. Ich glaube, dass er auch mehr Verständnis hat für die armen Leute.
Ich denke halt, dass dieser Papst einmal die Gedanken anstößt, wollen wir nur Prunk und Protz oder sollen wir auch mal wieder Richtung den armen Leuten schauen.
Erfrischend in vielerlei Hinsicht, wesentlich lebendiger als alle Päpste, die ich davor erlebt habe. Und ich hoffe, dass er in Richtung Modernisierung der Kirche noch einiges auf den Weg bringt.
Aber vor kurzem geriet Papst Franziskus das erste Mal so richtig in die Kritik. Er irritierte mit seiner Äußerung über Kindererziehung, die so gar nicht zu seiner sanften Art zu passen scheint. Er hält ein würdevolles Schlagen von Kindern für in Ordnung. Zumindest legte das ein von ihm erzähltes Beispiel diese Ansicht doch nahe. So reagieren die Kölner auf seine Aussagen.
Ich glaube, man soll die Kirche da im Dorf lassen.
Ja, du, das zeigt mir eigentlich, dass er ein Mensch ist. Das ist eine Aussage, die einfach man so akzeptieren kann und absolut nicht daneben.
Ich denke, dass er eben auch ein Mensch ist, der auch seine Grenzen hat. Wo ich so denke, das zeigt eben, dass man auch ruhig das eine oder andere mal kritisch anschauen darf. Und dass er das, glaube ich, auch verträgt.
Also auch ein Papst darf inhaltlich mal daneben liegen. Trotzdem genießt Papst Franziskus insgesamt hohe Sympathien. Wenn Sie mehr über den Argentinier erfahren wollen, sei Ihnen unsere Homepage empfohlen, www.domradio.de, mit vielen Texten und Interviews zum Papst. Das war unsere Spezialsendung hier im Domradio. Zu 2 Jahren Franziskus, am 13. März, wurde er im Konklave zum Nachfolger von Papst Benedikt gewählt. Ich bin Matthias Peter und verabschiede mich jetzt. Machen Sie es gut. Tschüss.